Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Von Christus geformtes Leben und vom Heiligen Geist inspirierte Rede. In Epheser 4, Verse 17 bis 32 erklärt Paulus, dass die Gläubigen eine vollständige Verwandlung erfahren haben. Können wir das heute auch noch so erleben? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ich begrüße alle Zuschauer und Zuhörer ganz herzlich zu einem neuen Lektionsgespräch hier aus Bogenhofen. Wir studieren gerade das vierte Kapitel des Epheserbriefes. Letzte Woche hatten wir den ersten Teil und diese Woche wollen wir uns mit den Versen 17 bis 32 beschäftigen. Und wir tun das heute hier im Kreis mit Raphael Ludischer, mit Luise Schneeweiß, mit René Gehring, mit Thomas Eismer und ich bin Christian Golz. Wir wollen mit einem Gebet beginnen und Gott um seinen Segen für das Gespräch bitten. Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns immer wieder anspricht und das auch lebendig werden soll in unserem Leben. Gib, dass uns das auch heute gelingt, in diesem Gespräch und der Studium des Epheserbriefes. Sei mit deinem Geist mitten unter uns, leite uns Gedanken und das, was wir sagen. Wir bitten und danken es in deinem Namen. Amen.
Amen.
Ja, lass uns zu Beginn noch mal einen kurzen Rückblick auf die vergangene Woche halten. Was waren im ersten Teil des Kapitel 4 wichtige Gedanken und Dinge, die Paulus angesprochen hat?
Also da fällt mir als erstes die Einheit ein. Darüber spricht er, man kann sagen, fast ständig. Und zählt Verschiedenes auf, worauf zu achten ist, um das zu erlangen. Also die Einheit in Christus zusammenzustehen.
Ja, danke, genau. Ein ganz wesentlicher Punkt. Ja,
gleichzeitig auch die Vielfalt, dass da so verschiedene Gaben sind, die dann dieser Einheit dienen sollen. Dass alle so zusammenwirken, sich gegenseitig erbauen und stärken. Genau.
Ja, stimmt.
Auch der Widerstand gegen Irrlehren. Er warnt davor, dass viele kommen und wir müssen an einem Strang ziehen, dem zu widerstehen.
Ja.
Und in gewisser Weise sind wir jetzt hier schon im praktischen Teil, wo Paulus also die Gläubigen, oft heißt es ermahnt, man kann aber auch sagen ermutigt, ja, ist dasselbe Wort. Aber Kaleo kann auch eine Ermutigung sein.
Gut, dann lasst uns doch jetzt direkt einsteigen in unseren Abschnitt und die Verse 17 bis 24 zunächst lesen. Raphael, darf ich vielleicht dich bitten, das zu tun?
Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und ihr seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eure Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Danke. Ja, im ersten Teil haben wir hier so einen Rückblick in das alte Leben. Es heißt hier, dass die Heiden leben in Nichtigkeit ihres Sinnes. Was hat Paulus vielleicht dabei gedacht, wenn er von Nichtigkeit spricht? An was wird er gedacht haben in seiner Zeit, in der Gemeinde oder im Raum Ephesus? Womit die Menschen sich vor ihrer Bekehrung beschäftigt haben.
Also ich muss da jetzt an Kapitel 2 denken, wo er am Anfang schon auf was Ähnliches eingeht, dass seine Zuhörer früher tot waren in ihren Übertretungen und Sünden. Also sie haben vielleicht ein Leben geführt, das nicht mit den Geboten Gottes übereingestimmt hat. Und dann steht da auch in Kapitel 2, Vers 3, dass alle ihr Leben geführt haben in den Begierden des Fleisches, taten den Willen des Fleisches und der Sinne. Und ich glaube, dass das gar nicht so unmodern ist, dass man einfach nach dem lebt, was den eigenen Sinnen gefällt. gut schmeckt, gut aussieht, was man haben will, was man kaufen will und dass sich das Leben aber darauf beschränkt.
Also eine gewisse Gottesferne zunächst mal, die dann, sich dann auch in bestimmten Dingen äußert.
Uns wird ja auch gesagt in der Apostelgeschichte, dass gerade in Ephesus dieser große Tempel stand, der Göttin Diana oder Artemis. Und wenn man dann weiterliest hier in Vers 18 und 19, beschreibt er diese Nichtigkeit ihres Sinnes, ja, dass der Verstand verfinstert ist und dass sie entfremdet sind, dass sie sich einfach auch selber in Zügellosigkeit, heißt es hier in Vers 19, hingegeben haben, um jeder Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Mhm. Ich bin schon nach Sodom und Gomorra oder nach unserer heutigen Zeit. Ja.
Also wenn wir uns diese Begriffe hier ansehen, Nichtigkeit, Finsternis, Unwissenheit und dann die Ausschweifung, genau das haben wir von dem gleichen Autor in Römer 1. Ich zitiere hier mal nur die Verse 20 und 21. Da heißt es, sein, also Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und in den nächsten Versen geht es dann um die Ausschweifung, die hier vor allem in homosexuellen Aktivitäten beschrieben wird. Mhm. Da wird Paulus also etwas konkreter. Und er erklärt auch den Hergang. Es sind Leute, die hätten Gott kennen können. Sie hätten ihn wahrnehmen können. Sie haben sich dagegen entschieden und haben sich für das Nichtige entschieden. Hier in dem Zusammenhang in den nächsten Versen lesen wir, dieses Nichtige ist der Götzendienst, dass sie Gott für ein Tier halten und so weiter. Ich denke, dass das auch der Hintergrund ist hier in Epheser 4. Es ist ein falsches Gottesbild, es ist das bewusste Ablehnen von Wahrheit, von göttlicher Erkenntnis und dass das dann dazu führt, dass man sittlich demoralisiert. Vor allem offenbar auch in Richtung sexueller Ausschweifung, wozu dieser Begriff der Gier in Vers 19 gut passt, dieses unersättlich sein, immer wieder weitermachen.
Mir fallen hier noch zwei Worte auf in diesem Abschnitt. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Also alle göttlichen Dinge sind ihnen irgendwie fremd und sie haben eine Abneigung vielleicht dagegen entwickelt. Und das andere, sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben. Also Abstumpfung auch vielleicht des Gewissens, dass man ja sehr grob vielleicht auch lebt oder auf bestimmte Sachen gar nicht mehr achtet und nicht mehr empfänglich dafür ist.
Ja. Was denkt ihr, was Nichtigkeiten heute sind? Können wir da ein paar Beispiele auch zusammentragen aus unserer Zeit, die wir doch 2000 Jahre nach Ephesus leben und von daher doch ein bisschen andere Verhältnisse, gesellschaftliche und technische Verhältnisse haben?
Ich denke an vielen Jugendlichen, die konzentrieren sich auf das Hier und Jetzt und wollen vor allem jetzt eine gute Zeit haben. Da geht man auf Feiern, man besäuft sich auch vielleicht so viel, dass man einfach alles vergisst und so. Und da merke ich einfach, da ist kein Ziel im Leben, zu dem man hinstrebt. Und es artet sich dann manchmal auch aus in sexuelle Zuglüssigkeit, mir fällt das Wort nicht ein.
Also Zügellosigkeit.
Zügellosigkeit und... Aber es gibt aber nicht diese tiefe Befriedigung, nach dem sie eigentlich suchen.
Also so Party machen, das würde so ein Schlagwort heute, glaube ich. Ne?
Ja. Bei Menschen, die ein bisschen älter werden, ist vielleicht Party ein bisschen weniger und dafür mehr Karriere im Vordergrund. Und auch da kommt man im Laufe der Zeit immer wieder an den Punkt, das höre ich zumindest von auch nichtgläubigen Menschen, dass sie sich durchaus fragen, boah, so viel Zeit, die ich jetzt für die Arbeit aufwende, was bleibt davon? Was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, jeder gesunde Mensch muss sich diese Frage einfach stellen und dann hoffentlich auch auf die Suche nach einer Antwort gehen.
Nichtigkeiten sind ja auch so Dinge, die einfach keinen bleibenden und keinen Ewigkeitswert haben. Mhm. Und da fällt mir auch ein, dass man vielleicht viel Zeit einfach damit verbringt, irgendwelche Filme und Serien zu schauen, Computerspiele oder exzessiv Musik zu hören, die einen irgendwie ablenkt von allem. Mhm. Aber wenn man dann damit fertig ist, dann bleibt nichts davon. Mhm. Man hat einfach nur seine Zeit da totgeschlagen und es ist eigentlich eine Nichtigkeit, die einen nicht erbaut hat, nicht weitergebracht hat. Und das ist, glaube ich, heute genauso wie damals.
Ja. Also die Sehnsucht, die Gott dem Menschen ins Herz gelegt hat, versucht der Mensch immer noch zu stillen. Und vor 2000 Jahren waren das ähnliche Dinge wie heute. Man hat heute halt technische Möglichkeiten, aber es sind am Ende, so wie wir hier sagen, Nichtigkeiten.
Und noch eines fällt mir da auf. wenn ich es wieder vergleiche mit Römer 1, wo die Nichtigkeit eng mit der Erkenntnis aus der Natur verbunden ist. Mhm. Über die Natur hätte man Gott erkennen können. Mhm. Da sehe ich eine große Nichtigkeit und ich bin so offen, das ganz ehrlich so auch zu bezeichnen. Die Evolutionstheorie ist für mich genauso eine Nichtigkeit. Mhm. Wie kann man all die Beweise, die in der Schöpfung, in der Natur gegeben sind, die auf einen Schöpfer hindeuten, auf die Wahrheit der Bibel, auch was die Sintflut angeht, wie kann man das alles beiseite werfen und daraus etwas machen, womit man letztlich die Natur und die Naturgesetze vergottet, mhm. während man den Gott, der das Ganze am Leben erhält, der das Ganze so schön eingerichtet und aufeinander abgestimmt hat, einfach verwirft. Also da ist für mich eine Riesennichtigkeit gegeben, die alle Gesellschaftsbereiche durchdringt, alle Wissenschaftsbereiche durchdringt, weil man alles nach dem evolutionären Entwicklungsmodell gestalten möchte, was letztlich nichts als eine Sinnlosigkeit, eine Eitelkeit ist, weil sie nicht wahr ist.
Die Entfremdung von der Natur ist ja auch so dieses Leben in der Stadt, dass die Menschen nicht mehr einfach Natur genießen und dort vielleicht dann auch auf Gott hingewiesen werden, weil der Schöpfer sich da auch zeigt, sondern stattdessen eben im Stadtleben sind und eben jetzt mal überspitzt gesagt nicht die Vogelgesänge sich anhören, sondern in eine Diskothek gehen und dann eben entsprechend nicht auf Gott aufmerksam werden.
Ja, überall, wo man hingeht, heutzutage wird man mit Musik berieselt auch. Das fällt mir immer wieder mal auf, dass Mensch kann die Ruhe gar nicht mehr aushalten. Ja, also Glücksspiel, Materialismus haben wir in der heutigen Zeit sehr stark. Man darf nicht vergessen, auch in Ephesus damals, das war ja eine große Handelsstadt, am Knotenpunkt mehrerer Wege. Bis heute ist es so, dass Menschen sagen, ich muss in die Stadt gehen, da habe ich Arbeit, da finde ich mein Glück. Aber mit den negativen Aspekten. Und das sollte uns immer wieder zum Nachdenken auch anregen und uns sagen, also Materialismus ist eben als solcher, als Ziel nicht das, was unser Leben ausmachen soll. Ja, schon der Prediger, also Salomo, hat geschrieben, alles ist eitel und haschen nach Wind. Ganz können wir uns ja den Eitelkeiten des Lebens auch als Christen nicht entziehen. Sag ich mal, die Frage ist auch, wie gestalten wir unsere Freizeit, unsere Erholung? Wo seht ihr auch positive Aspekte oder was können wir die Nichtigkeiten des unchristlichen Lebens auch an Positivem entgegensetzen, was uns ein Stück weit weiterbringt, dass wir die Dinge dieser Welt, die Gott uns gegeben können, auch im positiven Sinne genießen können?
Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir nicht alles verteufeln. Also nur weil etwas jetzt nicht mich in meine Beziehung zu Gott per se stärkt, ist es nicht unbedingt verwerflich. Aber ich glaube, es hat viel mit Mäßigkeit zu tun. Also wo setze ich denn meine Prioritäten? Wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe, um neue Kleidung zu suchen, ist es ja etwas, was gut ist, was ich auch gut gebrauchen kann. Aber es kann auch exzessiv betrieben werden, wo ich nur noch darauf achte, wie ich ausschaue, immer die neuesten Sachen zu tragen und so weiter. Und ich glaube, all diese Punkte kann man ja, also nicht alles, aber vieles kann man eben machen. Der Fokus muss aber trotzdem noch da sein, dass Gott an erster Stelle in meinem Leben ist.
Ja, danke.
Also es gibt ja eine neutrale, irdische Dinge, die nenne ich jetzt mal nicht weltlich, sondern eben irdisch, dass wir einkaufen müssen, dass wir essen, trinken, dass wir einer Arbeit nachgehen. Und das ist ja auch gut, weil wir dadurch Berührungspunkte haben mit Menschen, die vielleicht nicht gläubig sind, weil wir die gleichen Dinge erleben. Manche von uns haben auch Kinder, müssen sich auch mit Erziehung und allem beschäftigen. Und das sind dann Anknüpfungspunkte, wo man eben mit beiden Beinen auch auf der Erde steht und auch lebt wie andere. Aber ich würde das noch unterscheiden von dem, was wir oft weltlich nennen, was eben diese Nichtigkeiten sind. Und für mich sind diese anderen Dinge insofern nicht Nichtigkeiten, weil ich sie auch mit dem Geistlichen in Verbindung bringen kann. Ich kann essen und trinken zu Gottes Ehre, ich kann arbeiten zu Gottes Ehre und damit sind sie dann auf einmal doch nicht mehr so nichtig. Aber wenn Gott nicht drin ist in diesen Dingen, dann wird eben sehr vieles zu Nichtigkeiten.
Ja, danke.
Ich glaube, man kann sogar weitergehen, kann auch sagen, man kann sogar spielen, ja, zu Gottes Ehren, das ist keine Nichtigkeit. Wenn man einfach jetzt Eltern und Kinder zusammenspielen, Zeit verbringen, Beziehung knüpfen. Ich fand es interessant, habe eine Naturreportage über verschiedene Aspekte der Tierwelt gesehen. Und ein Aspekt, der dort in der Reportage rausgegriffen wurde, war, dass man bei den verschiedensten Tieren beobachten kann, dass sie spielen. Auch die ausgewachsenen Tiere, dass sie einfach spielen miteinander. Und wenn es diese großen Elefanten sind, die sich gegenseitig mit Wasser bespritzen, weil es Freude macht, ja, wie wir das als Menschen auch kennen. Ich glaube, man muss da bei der Nichtigkeit tatsächlich vorsichtig sein, es nicht zu weit zu treiben. Und wenn ich mir das Predigerbuch anschaue mit Salomo, der hier durchaus auch eine depressive Phase beschreibt, so ging es bei ihm so weit, dass er irgendwann sagte, er sei verzweifelt am Leben, alles war nur noch nichtig und eitel. Die größten Projekte, die er ersonnen und auch durchgeführt hat und gute Dinge, die er für sein Volk erreicht hat, waren plötzlich alles war nur noch eitel. So weit dürfen wir eben auch nicht gehen. Wir müssen schon noch den Wert von Sachen, die vergänglich sind, sehen. Und wenn ich eben arbeite, um mir Essen leisten zu können, so hat es einen Wert, auch wenn ich wieder hungrig werde und wieder essen muss. Also es sind gewisse Dinge, da gehe ich ganz mit Luise, die sind einfach irdisch, die sind notwendig und die haben ihren Wert genau darin. Die haben jetzt keinen speziellen Ewigkeitswert. Und sie sind trotzdem geheiligt, weil sie einfach einem natürlichen System, was Gott in uns gelegt hat, zum Beispiel die Nahrung, die wir brauchen als Speise, ja, weil sie dem einfach entsprechen. Und es gibt auch Dinge, die sind einfach mal nur, ich komme auf das Spielen zurück, einfach nur nett. Die sind erholsam. Aber das darf kein Selbstzweck werden. Ich darf meine Zeit nicht verplempern oder Geld verspielen oder Spiele auswählen, die mich geistig auf Abwege führen.
Mhm. Danke. Mhm. Gut, ich denke, das haben wir gut beschrieben jetzt. Etwas weiter in unserem Abschnitt, weiter unten, hat Paulus jetzt einen Dreischritt vorgelegt und dargestellt. Und zwar, dass es darum geht, den alten Menschen abzulegen, Vers 22. Vers 23, sich im Geist des Gemütes, heißt es bei mir, bei Luther, zu erneuern. Und Vers 24, einen neuen Menschen anzuziehen. Kommentiert das mal. Was ist das für ein Prozess, der da im Menschen abläuft?
Also im Grunde weist er darauf hin, dass Begierden da sind. Ja, das sehen wir ja auch, wenn man andere Texte liest, wie zum Beispiel der Jakobusbrief, der macht auch darauf aufmerksam und schreibt ganz deutlich, dass da Begierden in uns sind. Die sind betrügerisch, die bringen uns immer wieder auf Abwägen. Und er verwendet jetzt hier dieses interessante Bild von diesem Ablegen des alten Menschen und einen neuen Menschen anziehen. Das ist wie ein Gewand quasi, ja. Mhm. Dass man sich das jeden Tag auch neu bewusst machen darf, auf wessen Seite stehe ich. Und wir sind in einem großen Kampf, der ist real. Und da müssen wir jeden Tag neu auch diese Entscheidung treffen, für Gott da zu sein.
Ja.
Diese Kleidungsvergleiche in der Bibel sind ja auch interessant. Und wir haben das ja auch, dass wir von Gott angezogen bekommen, diese weiße Kleidung, die wir eigentlich nicht verdient haben, die so diese Rechtfertigung ist. Und ich bringe das mal in Verbindung mit Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat. Mhm. Also das weiße Gewand ist schon da, aber ich muss es noch anziehen. Mhm. Es ist nicht mein Gewand eigentlich, sondern ich bekomme es auch verliehen und wirke trotzdem daran mit in gewisser Weise, dass ich es mir auch anziehe, diesen neuen Menschen, der dann ja anders leben kann.
Ich sehe hier vor allem auch einen Identitätswechsel. Vorher habe ich meine Identität in gewissen irdischen und weltlichen Dingen gesehen, aber jetzt mit dem neuen Menschen ist meine Identität in Christus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Das umfasst mein ganzes Leben. Das, was ich tue, was ich handle, was ich denke, ich bin komplett ein neuer Mensch eigentlich. Und da zeigt es auch, dass es eigentlich ein Kontrast ist, dass dieser alte Mensch nicht kompatibel ist mit dem Christsein. Mhm.
Es war ja früher viel stärker als heute so, dass Kleidung auch einen Stand ausgedrückt hat. Es gab gewisse Farben wie Purpur oder auch dieses Königsblau, das in der Antike für einfache Menschen verboten war. Selbst wenn sie genügend Geld plötzlich hätten, sie hätten es nicht anziehen dürfen, weil es einen Status ausgedrückt hat. Oder die Art, wie man die Toga getragen hat oder im Mittelalter, ja, welche Arten von Abzeichen, von Farben, von Gewändern, von Stoffen man verwendet hat. Damit wurde ausgedrückt, wer bin ich? Und in dem Sinne verstehe ich das hier durchaus auch. Wir haben das Alte zurückgelassen, das ist ja auch radikal, wir haben es ausgezogen, da ist nichts mehr an mir dran davon. Es ist etwas Neues komplett an. Und da wird auch eine gewisse Geschwindigkeit beschrieben. Es ist eben nicht, dass dieses neue Gewand jetzt erst noch genäht wird oder dass vielleicht das alte Gewand überpinselt wird, um eine neue Farbe zu haben, sondern das eine wird ausgezogen, das andere wird angezogen. Und das ist der Prozess der Bekehrung, den ich hier beschrieben finde, der durchaus schnell ablaufen kann. Bei manchen dauert es länger, bis sie an dem Punkt angekommen sind, dass sie sich bekehren, dass sie sich klar entscheiden. Aber ist die Entscheidung getroffen, so verstehe ich Paulus hier, dann ist das auch ein radikaler Wandel innerhalb einer kurzen Zeit. Da wird Altes aufgegeben und Neues beginnt sofort und nicht auf die lange Bank schieben.
Ja, das geht in die Richtung auch meiner nächsten Frage schon, nämlich wie ihr das in der Praxis erlebt. Also das klingt so einfach, man zieht was aus, man zieht was Neues an. Wie erlebt ihr das in der Praxis, wenn ein Mensch sich bekehrt?
Thomas? Also es ist klar erkennbar. Für Paulus gehört das zusammen, wenn jemand für Jesus Christus entscheidet und ihm nachfolgt, dann verändert sich auch sein Lebensstil. Das gehört für ihn zusammen und das ist ein bleibender Prozess, weil hier in Vers 23 Luther übersetzt es fast schon wie so ein Imperativ. Ja. Also verwandelt eure Gesinnung so ungefähr. Ja. Aber es steht eher ein Passiv da, so wie es die Schlachter oder die Elberfelder wiedergibt. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung, so wie wir es auch in Römer Kapitel 12 finden. Es ist ein Werk des Herrn, das er an uns vollbringt. Und unser Teil dazu ist es zuzulassen, dass sich unser Denken verändert, sodass wir klar und deutlich erkennen können, was ist sein Wille und dann auch unser Leben danach ausrichten.
Ich finde es interessant, dass er hier zu gläubigen Menschen spricht,
ja,
die eigentlich ja schon ihre Bekehrung erlebt haben, sich schon entschieden haben. Er sagt ja auch, früher wandelt ihr so und so weiter. Und trotzdem sagt er, legt von euch ab den alten Menschen. Da denke ich, also einerseits stimme ich natürlich zu, es beschreibt die Bekehrung, aber es ist auch ein wiederkehrender Prozess, dass ich immer wieder mal den alten Menschen ablegen muss, weil der eben schwimmen kann und eben sie immer wieder zutage tritt. Und ich merke, ich bin wieder mal in irgendeiner Nichtigkeit gefangen. Und da ist es dann ganz praktisch, dass ich immer wieder auch Dinge ablege. Vielleicht auch innere Haltungen, die äußerlichen Sachen hat man vielleicht schon verändert, aber da gibt es Sachen, die werden ja später noch angesprochen. Und sich eben wirklich erneuert und immer wieder neu auch diesen neuen Menschen anzieht, zu dem man sich ja eigentlich schon entschieden hat zu sein.
Ja. Ich glaube, es ist nicht wirklich schwer, das alte Gewand auszuziehen, das neue anzuziehen. Klar gibt es Gewohnheiten, die tief verwurzelt sind, vielleicht auch Süchte, die überwunden werden müssen. Aber wenn ich die Entscheidung wirklich von ganzem Herzen getroffen habe, ich glaube, das ist entscheidend, dann geht das. Wenn ich die ganze Zeit noch hadere und sage, das war aber früher schon angenehmer und muss ich das denn jetzt wirklich ändern? Ja, dann wird es nicht gelingen. Dann überwinde ich keine schwere Gewohnheit, ja, die wirklich tief eingewurzelt ist. Ich denke an Johannes 5, Vers 3. Sagt Johannes, dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Er sagt das einfach so. Die sind nicht schwer. Und wie oft höre ich unter Christen, dass die Gebote dich zu halten seien. Ich denke, das kann doch nicht sein. Ja, das wird doch genau das Gegenteil ausgesagt. Und Gott gibt uns doch nichts, was nicht haltbar wäre. Was wäre das für ein Gott? Es ist nicht schwer, heißt es hier sogar. Voraussetzung ist aber hier auch in diesem Vers die Liebe zu Gott. Und damit kommt natürlich auch eine Entscheidung, die von Herzen getroffen wird. Und wenn die wirklich da ist, ein fester Wille, den man Gott übergibt, wo man sagt, ich will jetzt das, was du willst, ja, dann ist es nicht schwer. Dieses Zaghafte, Zögerliche, die Unsicherheit, das Unklare, das Unentschiedene, das macht es förmlich unmöglich zu überwinden.
Ja, danke. Also ich denke, ein Wort habt ihr oft benutzt in euren Äußerungen, was irgendwie so das Schlüsselwort ist, nämlich das Wort Entscheidung. Also eine klare, feste Entscheidung zu treffen und auch die Konsequenzen dieser Entscheidung dann zu tragen und in seinem Leben umzusetzen. Das ist eigentlich das, worauf es bei der Bekehrung ankommt. Und manche Leute kriegen Bibelstunden, aber treffen nie die Entscheidung oder brauchen Jahre und kommen nicht in die Füße, wie man so schön sagt, mit einer Entscheidung. Und das ist tragisch. Darum ist es auch wichtig, dass wir in unserer Verkündigung zu Entscheidungen aufrufen, dass wir nicht nur lehren, sondern auch zu Entscheidungen aufrufen, weil eben Entscheidung letztlich diesen Prozess in Gang setzt. Wir hatten letzte Woche am Ende den Prozess des Wachstums gehabt. Der hat seinen Platz, aber so ein, wie soll man sagen, den Prozess der Entscheidung, der steht gerade auch am Anfang, ist aber auch ein wiederkehrender Prozess, wie du sagst. Es reicht nicht, vor 20 oder 30 Jahren irgendwann mal eine Entscheidung getroffen zu haben, sondern es geht darum, diese Entscheidung immer wieder zu erneuern und festzumachen. Vielleicht geht uns das als Adventistenkinder manchmal so ein bisschen ab, aber ich glaube, jemand, der sich so aus einem ganz anderen Leben bekehrt, der wird auch immer wieder in seinen Punkten in Versuchung geraten, vielleicht in das alte Leben zurückzufallen. Und so stelle ich mir das ein bisschen in Ephesus vor, dass da auch viele, viele saßen. Die hatten vielleicht ihren alten Freundeskreis und sind mit denen dann, haben mit denen noch was gemacht. Und das war ihnen wichtig, da auch Beziehungen zu knüpfen. Und sind vielleicht auch manchmal noch in alte Verhaltensweisen zurückgefallen. Und, ja.
Also der Abschnitt, der jetzt kommt, der spricht da ja vieles an. Und ja, ich glaube, dass es nicht immer so leicht ist, wenn man gewisse Charaktereigenschaften über Kindheit, Jugend und so weiter immer gepflegt hat. Vielleicht ein bisschen aufbrausend, hier der Zorn oder faules Geschwätz, das einem sehr schnell aus dem Mund kommt. Das sind ja tiefliegende Gewohnheiten. Und da ist es vielleicht einerseits, ja, ich kann mich entscheiden, aber diese Affekte, die ja doch da sind, das ist ein längerer Prozess, bis das dann auch vielleicht weniger wird und dieses Bewusste immer wieder sich darauf besinnen, wie man eigentlich das jetzt leben möchte.
Ja.
Das braucht Zeit und ja.
Ich glaube, das Bewusstmachen dazu gehört auch, sich konkret zu überlegen, was heißt das denn für mich? Mhm. Wir haben viele Predigten, die wirklich gut sind, wo man dann als Zuhörer sagt, ja, das stimmt, das ist richtig und das hat er gut gemacht und vielleicht auch noch ansprechend vorgetragen. Aber dann für sich persönlich zu überlegen, was heißt dieses Prinzip, das mir jetzt beigebracht wurde, für mich in meinem Alltag? Wie setze ich das konkret um? Wo muss ich Handlungsweisen vielleicht ändern? Wo muss ich Denkweisen ändern? Wo muss ich meine Worte ändern? Mhm. Und sich dann vorzunehmen, okay, das gehe ich jetzt genauso an. Und ich lasse da keinen Tag und keine Woche mehr verstreichen. Und wenn es mir passiert, dass ich dann doch vielleicht wieder lästere, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann mache ich mir hinterher wieder bewusst, das war nicht in Ordnung. Ich bekenne die Sünde offen und sage, das nächste Mal mache ich es besser. Dass man dranbleibt an der Sache, ganz konkret. Ich glaube, da müssen wir noch dazulernen, das wirklich richtig in den Alltag zu übertragen.
Ja, danke. Genau, lesen wir mal die nächsten Verse, die wir eben schon kurz angesprochen haben. Das wäre der Abschnitt 25 bis 29. Thomas, magst du das vielleicht lesen?
Mhm. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe.
Danke. Ja, es sind sehr praktische Ratschläge hier. Warum ist unser Reden so wichtig? Was bewirkt das im anderen?
Die Worte sind solche tolle Dinge, die können entweder jemand aufbauen oder richtig niederreißen. Und Paulus geht hier auf Bereiche ein, wo es wirklich Menschen verletzen kann. Dinge, die nicht so schnell wieder gut gemacht werden können, einfach weil die Konsequenzen so groß sind. Wenn hinter dem Rücken gelogen wird oder wenn ein falsches Wort weitergegeben wird, das hat Auswirkungen. Und wir als Christen sollen ja Erbauer sein. Da steht ja auch, dass wir hier zur Einheit bauen sollen.
Ja. Jesus sagt ja, was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Mhm. Und wenn er hier in Vers 23 darauf hinweist, wie wichtig das ist, dass wir in unserem Denken, unsere Gesinnung erneuert werden, klar hat das dann Auswirkungen auch auf unseren Lebensstil, aber vor allem auch auf das, was wir sagen oder eben nicht sagen. Mhm. Und wie wir Dinge sagen, und darum weist er eben genau darauf hin und ja, nicht mehr lügen und auch nicht mehr Dinge sagen, um andere zu verletzen.
Es gibt ja auch so einen Rückkopplungseffekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich über etwas aufrege und klagere und meckere, dann wird es immer größer in meinen Augen auch selber. Ja, ich verstärke damit das, was ich da empfinde. Und deshalb, wenn ich über gute Dinge rede, die erbauen, dann wird das wiederum auch stärker in meinem Leben, auch in meinen Gefühlen.
Ja, von Lüge ist zunächst mal in Vers 25 die Rede. Also Lüge ist sehr schädlich, was Vertrauen betrifft. Wenn man dem anderen nicht mehr glauben kann, nicht mehr vertrauen kann, dann untergräbt das einfach die Beziehung. Darum ist das also in persönlichen Beziehungen, aber auch in der Beziehung der Gemeinde sehr, sehr wichtig, dass man wirklich wahrhaftig agiert. Und wie ist das mit dem Zorn hier, Vers 26? Zürnt ihr, so sündiget nicht? Also das impliziert ja, dass es ein sündiges Zürnen gibt und vielleicht ein nicht sündiges Zürnen. Was ist was und wie würdet ihr das unterscheiden?
Also in meiner Übersetzung, das ist jetzt bei der Elberfelder, da haben wir zürnet, und sündigt dabei nicht. Man könnte es allerdings auch verstehen oder übersetzen, zürnt und sündigt nicht. Beides zusammen soll nicht sein. Weder Zorn haben noch sündigen. Aber in der Regel wird es eher andersrum verstanden. Wenn Zorn da ist, dann nicht so weit gehen lassen, dass eine Handlung folgt, die sündhaft wäre.
Okay.
Und für mich kommt auch noch der Aspekt der Vergebungsbereitschaft. Denn gleich weiter heißt es denn, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Also es heißt, wenn da auch diese Emotion hochkommt, das Regeln mit der Person besprechen, gut ins Bett gehen können, ohne weiter darüber nachdenken zu müssen.
Zorn hat ja immer auch Auslöser und es kann Auslöser geben, die gerechtfertigt sind. Wenn ich sehe, wie jemand, weiß ich nicht, mit einer Sprühdose unsere Gemeinde hier verunstalten würde oder so, dann würden wir alle einen Zorn darüber empfinden, der vielleicht gerechtfertigt ist. Und gleichzeitig gibt es aber vielleicht auch Auslöser für Zorn, die nur in meinem eigenen gekränkten Ego liegen oder so. Ja, und das muss man eben, glaube ich, ist ein Auftrag, das auch zu reflektieren und dann auch entsprechend zu klären, ne? Dass die Sonne nicht untergeht und dass ich auch nicht Raum gebe dem Teufel, vielleicht durch diesen egoistischen Stolz oder was auch immer auch Zorn auslösen kann.
Ja. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man nicht jede schlechte Laune, die man hat, oder jede Wut, die man in sich trägt, ist auch ein berechtigter Zorn. Ja, da darf man wirklich nicht zu weit gehen, auch wenn man vielleicht dann sagt, der andere ist schuld oder so. Ja, sondern dass man da auch selbst sich reflektiert darüber. Also wie erlebt ihr das? Ist das möglich oder habt ihr das als möglich und auch als Praxis erlebt, den Zorn nicht die Sonne nicht über dem Zorn untergehen zu lassen? Oder braucht Zorn vielleicht auch manchmal, oder braucht das doch mehr Zeit vielleicht, dass man das abends noch gar nicht kann, wenn man sich geärgert hat?
Ich glaube, es kommt darauf an, wann der Zorn aufgekommen ist. Vom Morgen bis zum Abend ist genügend Zeit, sich abzukühlen. Wenn man sich am Abend vielleicht gerade irgendwie gezofft hat oder irgendwer hat irgendwas gemacht, wo du denkst, wie kann das jetzt nur sein? Dann ist natürlich bis zum Untergang der Sonne unter Umständen nicht mehr viel Zeit oder sie ist schon untergegangen. Ich glaube, was Paulus sagen möchte, ist einfach, schaut, dass ihr das zeitnah regelt. Wenn irgend möglich noch am gleichen Tag. Manchmal ist es wichtig, nicht im Zorn zu reagieren. Selbst wenn man es nur gut meint und sie sagt, ich zügle mich jetzt und ich werde das freundlich sagen. Ich denke, wir alle kennen das. Wenn man Zorn noch empfindet, wird es schwer, die richtigen Worte zu finden. Da ist manchmal wichtig, sich abzukühlen, auf andere Gedanken zu kommen, vielleicht sich einfach irgendeiner stupiden Arbeit, vielleicht Geschirr abspülen oder was auch immer zu widmen, um aus diesem Gefühl ein wenig rauszukommen. Und wenn man da raus ist, die Sache dann nüchterner, sachlicher, weniger emotional betrachten kann, sich dann mit dem Delinquenten, um den es geht, zusammenzusetzen und sagen, so, lass uns nochmal drüber reden. Das wird viel leichter sein, ein Problem dann zu lösen. Lässt man das jetzt über Nacht, auf den nächsten Tag, werden schnell 2-3 Tage oder Wochen daraus, da können sich Fronten verhärten. Und dann wird es auch ganz schwer, nochmal richtig über die Sache zu reden, weil die Erinnerung entsprechend durch diesen Zorn und das Nachwirken sich auch verändert. Von daher ist das schon sehr klug, so zeitnah wie möglich, aber ein bisschen Abstand, um sich abkühlen zu können.
Ja. Ja, danke, das sind wichtige Aspekte, denke ich, die du genannt hast.
Eine gewisse Spannung steckt ja schon hier drin. Ja? Zum einen, wenn wir zürnen, nicht zu sündigen. Und dann zum anderen, Vers 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Ja? Und vor allem, wenn wir etwas sagen, dann zur Erbauung. Also, da ist jemand wirklich zornig und es soll kein schlechtes Wort aus seinem Mund kommen. Das ist schon herausfordernd, ja. Aber ich denke, es ist wichtig, auch immer zu unterscheiden zwischen der Person und der Sache. Weil Gott macht da auch einen Unterschied. Er hasst die Sünder, aber er liebt den Sünder. Und somit ist er auch zornig. Haben wir auch solche Texte, hat es auch schon gegeben. Im Kapitel 2 irgendwo stand auch schon was von dem Zorn Gottes und es wird auch wieder kommen. Aber Gottes Zorn macht da auch eine Trennung zwischen der Sache und der Person.
Ja, auch ein wichtiger Aspekt, ja. Danke. Ja, schauen wir uns noch die letzten Verse an, die Verse 30 bis 32. Luise, magst du das vielleicht lesen noch?
Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus.
Danke. Ja, der Lektionsschreiber weist hier auf diese Formulierung hin in Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Manchmal wird vielleicht auch gesagt, ja, wenn man sündigt oder irgendwas Falsches tut, dann verlässt der Heilige Geist ein. Wie denkt ihr, was ist hier gemeint und wie reagiert der Heilige Geist auf bestimmte Dinge, die wir in unserem Leben tun?
Also ich finde es interessant, dass es hier so auf so eine Beziehungsebene geholt wird, weil ich ja eigentlich, wenn ich sage, ich habe jetzt jemanden betrübt, das ist ja eigentlich in einer Beziehung dann traurig. Ja? Ich möchte doch nicht, dass ein anderer traurig ist und das motiviert mich dann vielleicht, den nicht zu verletzen. Ja? Und hier ist der Heilige Geist auch nicht nur so irgendeine Kraft, sondern wirklich ein persönliches Gegenüber. Es erinnert mich auch an Josef, der sagt, wie könnte ich so ein Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Den würde ich ja damit betrüben. Und hier auch. Es ist auf einer Beziehungsebene.
Ja, danke.
Ja, erinnert uns an das, was er ganz am Anfang ja schon gesagt hat, Kapitel 1, Vers 13, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Versiegelung, als wir gläubig wurden. Ganz klar steht hier, es ist möglich, den Heiligen Geist zu betrüben, aber es steht eben nicht hier, dass wenn er dann betrübt ist, dass er uns verlässt. Das steht eben nicht da, sondern es ist tatsächlich möglich, auch hier ja, offensichtlich etwas zu tun, was dann wieder Raum geben würde. So sehe ich das jetzt im Zusammenhang mit Vers 27, den Teufel. Oder eben auch Vers 31, dass dann eben Bitterkeit oder Wut oder Zorn oder Geschrei und Lästerung wieder Raum gewinnt. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Beziehungen, die wir stehen. Letzten Endes natürlich auch auf unsere Beziehung zu Gott. Da ist dann schon noch eine gewisse Weise eine Trennung. Gott hat uns versprochen, dass er seine Liebe nicht zurückzieht. Uns kann nicht zu niemand von seiner Liebe trennen, so steht es ganz klar im Römer 8. Aber wir können durch dieses Verhalten uns von ihm trennen, in gewisser Weise. Ja.
David bittet ja so, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.
Ja, stimmt.
Ich glaube, wenn ich jetzt dauerhaft immer wieder den Heiligen Geist betrübe, dass er dann immer weniger Raum eben in meinem Leben hat und vielleicht sogar sich im schlimmsten Fall auch irgendwann mal entfernen könnte, weil er sieht, dass er eben gar nicht erwünscht ist. Aber ich denke, dass hier, wenn es um Gläubige geht, an die das gerichtet ist, dass es eben nicht um ein Verlassen geht, sondern um ein Betrüben, was manchmal vorkommt.
Ja. In 1. Korinther 6 ist auch die Rede davon, dass wir ein Geist mit dem Herrn sein sollen, wie Mann und Frau ein Fleisch werden in der Beziehung miteinander. Und wenn ich das hier auf so einer Beziehungsebene sehe, ja, dann muss ich auch sagen, wenn ich jetzt hingehe und meine Frau betrübe, an dem einen Tag und am nächsten Tag und immer weiter und immer wieder, irgendwann wird da nichts mehr zwischen uns sein. Keine Kommunikation, keine Gefühle, kein Miteinander mehr. Das können wir natürlich beim Heiligen Geist auch erwarten. Wichtig ist aber eben auch zu sehen, wenn wir ihn betrüben, ist er eben nicht gleich weg. Trotzdem werden wir merken, da stimmt was nicht. Ja? Da ist die Beziehung, das Miteinander, auch die Kommunikation ein Stück weit eingeschränkt. Jetzt ist in Vers 30 noch die Rede auch von dem Versiegeltsein mit dem Heiligen Geist. Ich glaube auch, dass wir nicht gleich entsiegelt sind. Ja, die Versiegelung bleibt trotzdem bestehen. Die ist etwas fest, etwas Beständiges. Das kann nur gebrochen werden. Da gehört Gewalt dazu, da gehört mehr dazu. Also es ist möglich, das Ganze wieder aufzulösen, natürlich. Es wird möglich sein und es wird dir leider auch geschehen, dass viele, die sich für Christen halten, nicht im Himmel sein werden, weil sie den Heiligen Geist immer wieder betrübt haben. Aber es passiert nicht einfach so. Das ist ganz wichtig, dass uns das klar ist, bewusst ist. Und dass man in der Beziehung auch umeinander kämpft. Also wenn ich den Heiligen Geist betrübe, dann gehe ich davon aus, dass er auch sich um mich besonders bemüht. Zum Beispiel durch ein schlechtes Gewissen.
Der Text zeigt auch, dass es manchmal diese kleinen Sachen sind, die dazu führen, dass wir den Heiligen Geist betrüben. Also vielleicht einfach Worte, die wir wählen. Oder auch so Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei ist dann schon etwas extremer. Aber es sind, glaube ich, die kleinen Dinge des Lebens, manchmal die kleinen Gesten, die jetzt freundlich oder unfreundlich sind, die dann fortschreiten und auch viel auslösen können.
Ja, danke. Also wir sehen, wie wichtig die Rolle des Heiligen Geistes auch in uns ist, wie er uns Dinge bewusst macht, wie es auch darauf ankommt, eben ihn nicht zu betrüben, also auch mit dem Heiligen Geist, sagen wir mal, im Reinen zu sein. Jetzt ist es so, gerade dieser Vers, der wird oft zitiert, um zu sagen, also der Heilige Geist ist eine Person, die Trinitätslehre macht Sinn. Und doch gerade schlagen wir uns manchmal an diesem Text oder in dieser Frage die Köpfe ein. Ja? Und in manchen Gemeinden entstehen schwierige Situationen dadurch, dass ein Teil der Geschwister an die Dreieinigkeit glaubt und andere nicht. Wir stehen jetzt hier im Gesamtkontext von Epheser 4 unter der Frage Einheit der Gemeinde. Welchen Rat würdet ihr einer Gemeinde geben oder auch einzelnen Geschwistern geben, die an dieser Frage des Heiligen Geistes kämpfen? Und die trotzdem vielleicht versuchen wollen, oder die Frage ist, wie kann man in diesem Kontext die Einheit wahren in der Gemeinde?
Also eine Sache, die ich gern immer aufzeigen würde, ist, wie heilig das Thema eigentlich ist. Wir sprechen hier über Gott und versuchen mit unseren menschlichen Gedanken Gott zu beschreiben. Und da erschreckt es mich manchmal, mit welcher Sicherheit und mit welcher Bestimmtheit man gewisse Aussagen trifft und alle anderen abstempelt. Ich würde lieber auf einen Weg gehen, wo man ja aufeinander hört und nicht alles so eindeutig bestimmt, ohne dass ich jetzt sage, dass ich jetzt nicht mit der Dreieinigkeit was zu tun haben möchte oder so. Ich stimme denen schon zu. Ich glaube, die Bibel gibt viele Aussagen. Aber ich erlebe doch, dass es sehr bestimmt ist. Und ich denke, Gott ist da sehr groß, sehr heilig. Und da sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein.
Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass der Heilige Geist eine Person ist. Aber trotzdem gibt es auch mit denen, die da vielleicht Zweifel haben, sehr viele Dinge, die man teilt. Sie beten vielleicht auch Gott an. Sie wollen auch ein Leben nach Gottes Vorstellungen führen. Sie sind auch gläubig und aufrichtig. Sie haben auch Dinge, die man mit ihnen teilen kann, auch auf der sozialen Ebene. Und dass man einfach Beziehungen nicht kaputt gehen lässt, sondern einfach schaut, wie kann man trotzdem mit allen in respektvollen und guten Beziehungen bleiben. Mhm. Selbst wenn man in einem wichtigen Punkt ganz anderer Meinung ist, muss das ja nicht hindern, dass man mal was zusammen unternimmt oder andere Dinge gemeinsam teilt und erlebt.
Mhm. Genau, also diese Herausforderung, ein gemeinsames Ziel zu haben und trotzdem auch mit diesen Unterschieden leben zu können. Das ist sicherlich herausfordernd und doch auch ein erstrebenswertes Ziel.
Dazu gehört eben, was wir hier in Vers 32 hören. Mhm. Seid zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch den Epheserbrief, gerade auch hier in Kapitel 4. Es wird deutlich, dass es nicht immer leicht ist. Ja, dass es immer wieder nötig sein wird, einander zu vergeben, einfach auch mitleidig zu sein. Und da kenne ich noch etwas. Also bei mitleidig ist ja dann eben nicht einfach, ich bin verärgert über eine falsche Verhaltensweise, sondern ich versuche zu verstehen, warum der andere so gehandelt hat. Ich bemitleide ihn, weil er vielleicht unter großem Druck steht, weil er vielleicht eine große Not hat, weil er vielleicht nicht alles weiß, was er wissen müsste in der Situation. Sonst hätte er vielleicht andere Worte gewählt, hätte anders gehandelt. Dass ich da einfach auch lerne, mich in anderen viel mehr hineinzuversetzen und entsprechend freundlicher zu behandeln.
Ja, wir hatten am Anfang des Kapitels diesen Vers 2, dass wir einander in Demut, Sanftmut und Geduld ertragen sollen, beziehungsweise ertragen sollen in der Liebe und mit Demut, Sanft und Geduld leben sollen. Und das zu realisieren, das wäre dann an so einem Punkt auch besonders gefordert von uns. Mhm. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, welche Gedanken habt ihr dazu? Wie sind eure Erfahrungen auch? Wie leidet ihr auch vielleicht an dieser Frage? Und welche Gedanken habt ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare rein, wie wir noch besser Einheit leben können, auch gerade wenn wir Punkte in unseren Gemeinden haben, an denen wir unterschiedliche Auffassungen vertreten. Gott segne uns dabei, dass es uns gelingt, die Einheit zu wahren und trotzdem auch ein Ziel zu verfolgen oder dass diese Differenzen nicht unser Ziel in Frage stellen. Mhm. René, du wirst noch am Abschluss
gerne
mit uns beten. Mhm.
Unser großer Gott, danke, Herr, dass wir gemeinsam vor dich treten dürfen, so unterschiedlich wir sind. Danke, dass wir lernen dürfen aneinander, wie du uns liebst. Dass wir lernen dürfen, miteinander mitleidig zu sein, barmherzig, geduldig, einfach langmütig miteinander umgehend. Dass wir sehen, Herr, du tust doch genau das Gleiche mit uns. Bitte hilf, dass wir es lernen, uns da aber auch noch besser aufeinander abzustimmen. Besser miteinander in eine Richtung zu gehen. Größere Einheit zu haben, da wo wir unterschiedliche Auffassungen haben und die von deinem Glauben her vielleicht so nicht in Ordnung sind, wo der eine oder der andere nach rechts, nach links irgendwo ausschert, dass wir es da auch schaffen, wie wir hier im Epheserbrief gehört haben, voneinander zu lernen, einander zu ermahnen, einander auch zu trösten, zu erbauen, um gemeinsam an einem Strang zu ziehen, in eine Richtung zu gehen. Bitte hilf uns, Herr, dass wir nicht dem Nichtigen verfallen, dass wir uns im Leben nicht von den vielen Dingen, die manchmal so schillernd aussehen, verführen lassen. Kraft, Zeit, Energie, auch Geld zu investieren in Dinge, die letztlich Nichtigkeiten sind. Hilf uns, gute Prioritäten zu setzen. Das wirklich Wichtige, Wertvolle, Beständige zu wählen. Ganz besonders all das, was mit dem Dienst für dich verbunden ist. Danke, Herr, dass du uns dazu die Kraft schenkst, deinen Heiligen Geist schenkst, die Gaben schenkst, die wir brauchen. Und dass du uns als Gemeinde führen möchtest, dass wir dir immer ähnlicher werden. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.